nicht direkt sehen, würde ich sagen, müssen die ganze Schrift sehen.
Wenn die ganze Schrift nicht sehen und insbesondere die fünf Bücher Mose, dann können sie nicht mehr.
Die Grundlage von diesem ganzen Brief, das sind alle die fünf Bücher Mose, was Mose geschrieben hat. Ja. Und wenn man Mose abschreibt und sagt, wir brauchen ihn nicht mehr, dann kann man Hebräerbrief unmöglich verstehen. Jede Sache, was der Schreiber hier geschrieben hat, war nicht Neues, sondern vielmehr, was schon der Herr durch Mose ganz am Anfang in der Bibel berichtet hat. Und wir müssen auch erkennen, dass das erste Buch Mose bis zum fünften Buch Mose, das ist das Fundament von der ganzen Schrift. Wie zum Beispiel Abraham, Isaac und Jakob. Ja, meine nicht, wir haben nicht mehr mit Abraham zu tun. Oder Melchisedek. Ja, oder alle diese Opfer. Oder Moses. Oder Josua. Oder Aaron. Oder alle diese Opfer. Und, oder Jerusalem, Zion, was Gott erwählt hat. Oder der Tempel, oder das Allerheiligste, der Altar, die Basis, die Grundlage von jeder Sache, was der Hebräerbrief gesagt hat, kommt von diesen fünf Büchern Mose. So, wenn wir Hebräerbrief verstehen wollen, Entschuldigung, dann müssen wir sagen, Mose, komm und hilf uns. Ja. Und nicht vergessen, in Johannes 5, das ist sehr wichtig, obwohl es nur ein paar Verse ist. Der Herr hat zu den Juden gesagt, nicht ich werde euch richten, sondern einer wird euch richten, nämlich Mose, an dem ihr glaubt, meinen zu glauben. Und dann hat der Herr weiter gesagt, und wenn ihr die Schriften von Mose nicht glaubt, dann könnt ihr auch meine Worte nicht glauben. Denn Mose redet von mir, sagte er. So, es kommt drauf an, wie du Mose liest. Manche, wenn sie Mose lesen, sehen sie nur Gesetze und haben so schnell abgetan. Und die, die es abgetan haben, ich bin nicht mal sicher, dass sie es jemals wirklich sorgfältig Mose gelesen haben. Niemand mag zum Beispiel dritte Buch Mose zu lesen. Oh, welche so mühsam, oder? So mühsam und so. Es ist am besten zu sagen, weg, ihn brauchen wir nicht. Das ist der größte Fehler, den du machen könntest. Wie viel Mal hast du die Bücher Mose gelesen? Wir haben das einige Jahre ausgegraben, oder? Erinnert ihr das? Der unausforschliche Reichtum Christi in den fünf Büchern Mose. Nicht vergessen, ja? Clemens. Ja. So, wenn der Herr unsere Augen nicht öffnet, dann sehen wir nur irgendwas. Langweilig. Und nur Gesetze, Satzungen und alle diese Dinge. Wenn der Herr aber unsere Augen öffnet, dann sehen wir wunderbare Reichtümer Christi, wovon Mose geredet hat. Und die Grundlage von Hebräerbrief kommt von ihm, von Mose. Und natürlich hat Mose vom Herrn das Wort bekommen. Ja, Mose ist nicht nur ein Leiter, er ist auch ein Prophet. Wunderbar. Oh Herr, was sollen wir machen? Ja, manchmal müssen wir nur stöhnen. Und das ganze Buch da von Anfang bis Ende zeigt uns ein ganzes Bild da. Und du kannst nicht nur irgendein Kapitel herausholen, ohne das Ganze zu sehen. Und daher sehen wir in den ersten zwei Kapiteln so ein komplettes Bild, was der Herr gemacht hat. Von der Schöpfung zu seiner Fleischwerdung, Kreuzigung bis hin zum Thron. Ja, das Ziel. Und das hat er getan, weil das war der Wille Gottes mit uns Menschen. Deshalb in Kapitel 2, was ist der Mensch? So klein, kleine Menschen, wir sind, wenn ich an mich selbst sehe, wir sind ja gar nichts. Was sind wir in diesem großen Universum da? Und noch besonders, wenn wir nur ein eitles Leben führen auf diese Erde. Deshalb sagt die Schrift da, Ecclesiastes, gell? Lass uns essen und trinken und genießen, denn wir sterben morgen. Das heißt, wir leben nur auf dieser Erde ohne Bedeutung und so. Ja, komm, Oktoberfest, lass uns essen, trinken. Denn wer weiß, wie lange wir noch leben und sterben uns aus. Ohne Ziel, ohne Hoffnung. Ohne Gott in dieser Welt. Bedeutungslos. Ja, was ist denn dein Ziel? Unser Bruder redete von der Hoffnung. Was für eine Hoffnung? Nur gerettet zu werden. Oder in den Himmel zu gehen. Du musst mal fragen, was willst du im Himmel machen? Ich glaube, wenn alles anderen hier auf diese Erde kommen, du alleine dorthin gehst, es wird sehr langweilig. Sehr langweilig. Ja, ziellos. Und was machen wir heute in, okay, wir sind in der Gemeinde, haben wir kein Ziel mehr in der Gemeinde. Wie werden wir zur Vollendung kommen? Und was Licht am Ende? Was werden wir tun? Wie bereiten wir die Gemeinde vor? Und was ist die Gemeinde? Nach Hebräerbrief, es ist ein unerschütterliches Reich. Wenn du nur Epheserbrief liest, oh, die Gemeinde ist der Leib Christi. Und wozu ist ein Leib, sag mir. Wozu hast du einen Leib? Nur damit du Muskeln baust und wie der Arnold. Bedeutungslos. Wozu ist der Leib? Was machst du mit dem Leib? Brauchst du einen Leib? Ja, oder nicht? Um all das, was du machen möchtest, auszuführen. Der Leib ist nicht nur der Leib um des Leibes willen. Der Leib hat eine Funktion. Das auszuführen, was das Haupt machen möchte. Deshalb muss der Herr auf dem Thron so lange warten, weil wir tun, was wir wollen. Wir reden über den Leib und vergessen das Haupt. Und nicht nur vergessen, sondern ersetzen, das ist noch schlimmer. Ja. Das ist dann noch schlimmer. Was ist der Leib ohne das Haupt? Und wer ist denn das Haupt? Der Papst? Wagte jemand, dieses Haupt, wunderbares Haupt zu ersetzen? Wer das wagte, ist ein Narr. Dieses Haupt, was wir haben, der auf dem Throne sitzt, der ist so vollkommen durch uns bewiesen, durch sein Leben auf dieser Erde, durch allerlei Prüfungen gegangen und mit eins gemacht. Vollkommen. Völlig hat er den Sieg errungen. Den Satan hat er völlig zerstört, zunichte gemacht, Sünde hinweggetragen oder nicht. Er hat alles überwunden. Hat nicht mit dieser Welt zu tun. Hat den Fürst dieser Welt gerichtet. Haben wir das getan? Dann bist du nicht qualifiziert, das Haupt zu sein. Wir haben solch ein qualifiziertes Haupt und wir wollen ihn nicht hören. Ich möchte ihn ersetzen. Ne? Wo steht geschrieben, dass wir das Haupt der Gemeinde von Gott eingesetzt sind? Nicht wahr? Und wir haben die Menschen mehr hochgeachtet als Christus. Das in sich selbst ist schon gefallen. Ja. So möge der Herr unsere Augen öffnen. Und wer hat solch einen wunderbaren Plan Gottes erfüllt? Nur er. Deshalb müssen wir Hebräer 1 bis 2 so klar sehen, was der Herr erreicht hat und was das Ziel ist. Das ist der Thron, das Reich. Und er wird herrschen. Und jetzt möchte er alle Feinde unter seinem Fuß tun. Und damit er mit uns das erreicht. Er hat ja schon erreicht. Okay? Und warum herrscht er noch nicht? Weil er auf uns wartet. Er wartet auf uns. Und um uns dahin zu führen, muss er als Herzog der Errettung vollkommen vollendet werden. Gott muss einen Herzog hervorbringen, um das Volk da völlig herauszuführen aus dieser Welt und bis hin zum Ziel zu bringen. Und das war der Mose. Das war der Mose. Und wer ist unser Mose heute, wenn nicht der Herr selbst? Und nicht nur dieser Mose, der vollendet wird, und er muss zuerst vollendet werden, sonst konnte er uns nicht dahin bringen. Wenn der Herr nicht durch diesen Weg mit Sieg und Herrlichkeit und alles erfüllte, wie konnte er uns dahin bringen? Kannst du dir vorstellen, nicht? Ich kann nicht gut Deutsch, aber möchte ein deutscher Lehrer sein für die Deutschen. Das wäre ein schlechter Witz. So, der Herr hier muss durch diese ganzen Prozesse durchgehen, um vollendet zu werden als ein Mensch. Deshalb war es so klar geschrieben, und er wurde vollkommen gemacht. Durch alle Leiden hindurch, durch alle Prüfungen hindurch. Wenn er nicht mal Satan ganz vernichten konnte, wie kann er uns dann leiten, da mit allen Mächten und Gewalten zu kämpfen? Es ist nicht möglich. Aber nicht nur als Herzog in Bezug auf diesen Kampf, Reich gegen den Feind, und leitet uns bis dahin, sondern unsere Beziehung zu Gott brauchen wir einen hohen Priester. Und einen vollkommenen hohen Priester, gleich wie der vollkommene Herzog. Er muss vollendet werden und vollkommen sein. Nicht wie Aaron, der selber Sünde hat. Daher muss Aaron für sich selber auch ein Sündopfer nehmen, bevor er Sündopfer für das Volk nimmt. Also, wenn ich mit meinen Sünden nicht fertig werde, dann wie kann ich euch helfen, da mit euren Sünden fertig zu werden? Wenn ich selber volle Probleme habe, dann werde ich dein Problem helfen. Du wirst sagen, John, hilf du dir selbst zuerst. Ach, Herr Jesus, was soll ich machen? Was sollen wir machen? Wir sind nicht qualifiziert, aber wir haben einen, der in allen Dingen gleich uns gemacht, wenn er nicht Mensch geworden ist und als Mensch zu diesem Ziel da erreicht hat und nur Gott ist, dann kann ich sagen, Gott, ja, du verstehst mich wirklich nicht. Du bist ja nicht in meiner Schuhe gewesen. Dein Fuß war zu groß, du kennst nicht meine Schuhe. Passt nicht. Aber das kannst du nicht zu Jesus Christus sagen. Zu diesem wunderbaren hohen Priester, der in jeder Hinsicht, in allen Situationen uns gleich gemacht ist, versucht worden, gleich wie wir versucht worden sind. Und doch ist er durchgekommen ohne Sünde. Perfekt. Damit er mitfühlen konnte. Damit wir keine Ausrede haben. Herr, du kennst ja nicht meine Situation. Für uns und jeder von uns, wenn ich durch Leidige und Probleme habe, ja, du kannst mir nicht helfen, du weißt ja nicht, du kennst meine Situation nicht. Ja, das sagen wir immer. Gell? Wie kannst du mir helfen? Ja, es ist einfach für dich zu sagen, aber du leidest ja nicht. Ich leide jetzt. So reden wir immer. So. Ja. Niemand kann mir helfen. Na? So, unsere Probleme war so subjektiv und es ist immer das schlimmste Problem der Welt. Niemand konnte mir helfen. So ist es. Aber du kannst das nicht zu unserem wunderbaren hohen Priester. Er ist Fleisch geworden. Er nahm die Gestalt des Fleisches der Sünde. Und er ist durch jede Situation hindurchgegangen. Du meinst, du leidest, gell? Hast du jemals gelitten? Ja? Ja. So viel Leid wie der Herr? Bist du jeden Tag missverstanden worden? Täglich? Von deiner Frau, von deinen Kindern? Alle Zeit. Sie glauben dir gar nichts. Und hören gar nicht auf dich und versucht dann am Ende noch dich umzubringen. Das wäre schlimm. Keine von uns hat jemals durch solche Probleme, da große Probleme, kleine Probleme, Probleme natürlich mit Religion, mit all diesen Leuten, mit seinem eigenen Volk da, die Juden. Sie haben ihn nicht angenommen und wenn jemand dich nicht angenommen hat, bist du ganz böse geworden. Nur ein bisschen Ablehnung davon, jemand oder Kritik kommt zu uns und sagt, oh, können wir nicht mehr schlafen, weißt du. Ja. dann heulen wir. Unser Herr hat das nicht getan. Er hat alles getragen. Wie ist es, wenn ich auf dich spucke? Wie wirst du reagieren? Sofort mit dem Faust zu meiner Nase da. Der Herr wurde nicht nur missverstanden, sondern misshandelt. Er ging durch allerlei, und zwar von Menschen und Leute, die er geschaffen hat. Kannst du dir das vorstellen? Oh Herr, so schwierig. Wie können wir als natürliche Menschen solches Leiden aushalten? Aber das kann ich nicht aushalten. Ja. Wenn meine Frau mir etwas sagt, was mir nicht passt, sofort habe ich eine Antwort. Scharfe Zunge. Und wenn wir sowas sind, wie können wir diese hohe Priester sein? Wir müssen ihn kennen. So, ersten Teil sagte uns, wir haben solch einen Herzog und solch einen wunderbaren hohen Priester. Das brauchen wir, um Gottes Plan fertig zu machen. Der Herzog hat mit der Leitung und Kampf zu tun. Aber der hohe Priester, lass uns mal lesen, Kapitel 5, Vers 1. Denn jeder hohe Priester, der aus den Menschen genommen wird, der wird für die Menschen eingesetzt, nicht nur zum Dienst vor Gott, sondern in Bezug auf Dinge, was mit Gott zu tun haben. Lob den Herrn. Und daher ist dieser Dienst im Allerheiligsten, vor Gott zu stehen. Und zur Zeit des Alten Bundes kann nur der hohe Priester einmal im Jahr hineingehen, in das Allerheiligste. Das ist sehr selten. Ja? Und zwar am Tage der Versöhnung. The Day of Atonement. Aber nur einmal im Jahr. Ja. Aber, lob den Herrn, unser hoher Priester steht für uns vor Gott. Ja. Und wie Hebräerbrief uns sagt, und steht ein für uns alle Zeit. Und er ist die Sühnung für uns. Unser Fürsprecher. Wisst ihr, wenn du gesündigt hast, zum Beispiel, etwas Falsches getan hat, es ist nicht nur eine Sünde, was schlecht ist, sondern wir haben gegen Gott gesündigt. Ja. Wir haben sein Gesetz gebrochen. Wie etwa David gesagt hat in 51. Psalmen irgendwo. Aber David sagte, gegen dich alleine habe ich gesündigt. Was? Hast du nicht gesündigt gegen Uriah? Aber es ist noch tiefer. Gegen Uriah zu sündigen ist noch nicht so schlimm. Schlimm genug. Aber noch nicht so schlimm im Vergleich zu Gott. Es ist Gott, der hat gesagt, du sollst nicht töten. So, wenn ich jemanden getötet habe oder hasse, im Neuen Testament ist der Mord noch höher da. Eine noch höhere Definition. Hat der Herr gesagt, wenn du jemanden, einen Bruder hast, hast du ihn schon getötet. Also sei vorsichtig, hasse niemanden. Ist nicht gut. Ja. Sondern, wenn ich jemanden getötet habe, dann habe ich gegen Gott gesündigt. Wenn ich dein Gewissen, sagte Paulus, verletzt habe, sünde ich gegen wen? Christus. Und das ist das Schlimme dabei. Das ist das Gefährliche dabei. Und wir haben nicht das Empfinden. Wir haben nicht das Empfinden. Oh, ich habe dich beleidigt, nur dich. Diese Beleidigung hat mit dem Herrn zu tun hier. Ja. So, wenn wir das sehen, dann spielt alles keine Rolle. Wir müssen uns rechtfertigen vor ihm. Ja. Abrechnung müssen wir mit ihm machen. Ja. So, brauchen wir solch einen hohen Priester jetzt? Deshalb ist es so wichtig, dass er in allen Dingen gerecht ist. Meinst du, es ist so einfach auf dieser Erde, in jede Sache, was du tust, sagt, denkt und alles, was du machst, vor Gottes Augen gerecht ist? Können wir das schaffen? Wenn nicht, wie können sie dann vor Gott erscheinen? Also wir nehmen das alles für so einfach. Oh ja, der Herr hat alles schon geschaffen. Und der Herr, der Herr, der Herr, der Herr. Und ich brauche gar nichts mehr zu tun. Oh, das wäre einfach. Wir haben nicht erkannt, was für ein Werk der Herr getan hat. Und wenn du das nicht schätzt, dann nimmst du es auch so leichtfertig, ohne wirklich zu ergreifen, was er durchgemacht hat und wie groß sein Werk war, wie vollkommen in jeder Hinsicht. Dann werden wir den Herrn so schätzen als unseren hohen Priester. Und das ist es, was der Hebräerbrief uns sagen möchte. Nun, ja, lass uns jetzt sehen, in Kapitel 7, über diesen Melchisedek, ein hoher Priester geworden, ewiglich, nicht nur in Ewigkeit, sondern ewiglich, forever, nach der Ordnung Melchisedek. Das Problem mit den hohen Priestern zur Zeit des Alten Bundes ist, dass sie leben nicht ewig. Niemand lebt ewig, oder? Und die können nicht kontinuierlich uns helfen. Und daher muss es immer wechseln. Diese Wechseln ist immer ein Problem. Ja, wenn du eine Firma hast und du musst immer deinen Finanzminister da wechseln, das ist so viel Mühe, sage ich euch. Oder in einer Firma irgendwie jeden Monat oder jedes Jahr ein neuer Chef da. So mühsam. Besonders, wenn keiner von ihnen vollkommen ist. Dann kommt der Nächste und macht etwas anderes. Kannst du dir vorstellen, am Ende geht die Firma zugrunde. Bankrott. Aber lob den Herrn, unser hoher Priester heute, der ist ein hoher Priester ewiglich. Ist das nicht gut? Ewiglich. Das müssen wir schätzen. Ja. Und als so ein Priester, der ewiglich da diente, er macht die ganze Sache von Anfang bis zu Ende mit dir. Wenn du krank bist und du bist im Krankenhaus und jeden Tag kommt ein neuer Arzt, wie ist das? Susanne. Ich als Patient, ich komme zu dir heute, morgen gehe ich zu einem anderen Arzt und übermorgen zum dritten und zum vierten. Und jeder macht seine Diagnose, am Ende bin ich tot. So ist es. Fein. Finde einen guten und bleib bei ihm. Das ist am besten. Oder du findest den besten Arzt und bleib bei ihm, bis du gesund bist. Und ein guter Arzt wird dafür sorgen, dass du völlig gesund wirst. Zu ihm kommen wir und haben dem Vertrauen, bis ans Ende wird er uns zum Ziel führen. Ist das nicht wunderbar? Vertraust du ihm nicht? Wer kann uns so helfen wie er? Warum wollen wir Menschen vertrauen und nicht diesem Wunderbaren? Okay, Menschen können dir sagen, was immer hinter ihrem Kopf ist. Folge nicht Menschen. Aber sie haben dir nicht gesagt, wem du folgen sollst. Und sie meinen nicht, folge nicht Menschen, inklusive mir. Das sagen sie nicht, oder? Vielleicht meinen sie, folge nicht Menschen, aber mir. Als ob ich kein Mensch wäre. Aber dann müssen wir allen Heiligen sagen, folge diesem wunderbaren Herzog. Folge der Wahrheit. Folge diesem wunderbaren, himmlischen, hohen Priester nach der Ordnung Melchisedek. O Herr, allerdings, er ist auch ein Mensch gewesen. Nun ist er vollkommen. Der allein ist würdig, dass wir ihm ganz folgen. Ne? Und mehr wollen wir nicht machen. Lass uns jetzt lesen. Dieser Melchisedek, nämlich König von Salem. Ah, wunderbar. Der Schreiber hat wirklich viel zu sagen über ihn. Ja, für uns nur ein paar Verse und fertig. Gott sei Dank haben wir Hebräerbrief. König von Salem, Priester des höchsten Gottes, der Abraham entgegenging und ihn segnete, lobt den Herrn, als er von der Schlacht der Könige wiederkam, dem Abraham auch den Zehnten von allem entrichtete. Und dieser Melchisedek wird erstens als König der Gerechtigkeit gedeutet, lobt den Herrn. Aber dann auch als König von Salem. Denn Melchisedek, diesen Name bedeutet selbst der König der Gerechtigkeit. Weh, wenn jemand ungerecht ist und König ist, dann ist es schlimm. Am Ende wird das ganze Land zur Hölle. Wir wollen alle gerne König sein, aber ungerecht. Ach, Herr Jesus, niemand von uns ist qualifiziert, König zu sein. Aber wir sitzen trotzdem gerne auf dem Thron Mose. Der Herr hat doch in Matthäus 23 gesagt, die Pharisäer, ihr sitzt gerne auf den Stuhl Mose. Sitzt du gerne auf dem Stuhl Mose? Nehmen wir an, Gott sagt, ah, du, setz dich mal auf den Stuhl Mose, was wirst du tun? Janis. Und wirst du es machen? Ja. Und wagst du es zu sitzen? Gerne, aber nein, danke. Nur ein Narr, ein Tor wird sagen, wow, lob den Herrn, jetzt setze ich mich mal hin. Paulus hat sich nicht gerühmt als ein Apostel. Er hat nur keine Wahl. Aber er sagte von sich, er ist der Kleinste unter allem. Und wer sind wir? Wir sind nur Diener. Wir sind wie Dreck behandelt. Bitteschön. Alle lachen auf uns. An uns. Ja, über uns, Entschuldigung. Über uns. Wir sind zu einem Schauspiel geworden. Man hält uns für nichts. Und der Herr selbst, als er auf diese Erde gekommen ist, saß er auf dem Stuhl Mose. Er hat nicht mal ein Kopfkissen da zum Schlafen, geschweige ein Stuhl zu sitzen. Stuhl Mose. Und wir, die wir nicht sind, wir wollen auf dem Stuhl Mose sitzen. So, der Herr war der Qualifizierte, weil er so gerecht war. Er ist nicht nur irgendein König, der auf dem Thron sitzt, aber sein Thron und sein Zepter ist sehr gerade, so gerecht. Und er liebt Gerechtigkeit und hasst Gesetzlosigkeit. Dies alles hat ihn diese Position und diesen Namen und diese Stelle gebracht, dass er der König der Gerechtigkeit ist. Und nur wenn du gerecht bist, kannst du auch Frieden schaffen. Gerechtigkeit und Frieden gehören immer zusammen. Warum gibt es keinen Frieden heute? Weil es keine Gerechtigkeit gibt. Wir wollen Frieden machen ohne Gerechtigkeit. Geht das? Ja. Ich schimpfe, dass du ein Schwein bist. Aber lass uns Frieden haben, Bruder. Das geht nicht. Das geht nicht. Ja, im Herzen hasse ich dich, dann äußerlich möchte ich Frieden mit dir machen. Was ist denn das für ein Frieden? Und daher gibt es keinen Frieden, auch unter uns Christen nicht. Wenn Neid und Streit und Heuchelei und Probleme und Sünde und so viele Dinge gibt, und dann haben wir noch Frieden, ne? Das geht nicht. Und das müssen wir alle lernen. Der Herr ist der König der Gerechtigkeit, somit dann auch König des Friedens. Ja, und er ist allein qualifiziert. Ja. Weißt du, warum Gott hat ihn von den Toten auferweckt? Nicht nur, weil er die Auferstehung ist, sondern das ist ein Zeichen der Gerechtigkeit, sagte die Schrift. Er ist um unsere Rechtfertigung auferweckt worden. Deshalb sagte Paulus in 1. Korinther 15, wenn Christus nicht auferstanden ist, dann sind wir immer noch tot in unserer Sünde. Aber weil der Herr gerecht war und Gott wohlgefällig war, hat Gott ihn von den Toten auferweckt. Meinst du nicht, das hat nicht mit der Gerechtigkeit zu tun? Warum, wenn ich sterbe, dann bleibe ich im Grab, weil ich ein ungerechter Mensch voller Sünde im Fleisch habe? Meinst du, wenn der Herr genauso fleischlich ist wie wir, dann Gott wird ihn von den Toten auferwecken. Dann hat Gott gesagt, du hast es verdient, dort zu bleiben. Im Grab. Und wenn wir auferstehen, es ist nur zum Gericht. Ja. Oh Herr, so ein Titel da. König der Gerechtigkeit und des Friedens ist nicht so einfach da, diesen Titel da zu bekommen von Gott. Und er ist der hohe Priester hier, der Priester des höchsten Gottes. Und dann Vers 3, kein Wunder, weil er noch einen anderen Status hat. Ohne Vater. Lob den Herrn. Ist das nicht wunderbar? Ohne Vater. Wer ist hier nur in die Welt gekommen ohne Vater? Ohne Mutter. Wenn du sagst, ich habe keinen Vater und keine Mutter, also, und wie bist du dann gekommen? Nicht vergessen. Der Herr sagt, bevor Abraham war, ich bin. Ja, er war schon vorher. Ohne Vater, auch ohne Mutter. Lobe den Herrn, weil er Gott ist. Ja. Ohne Stammbaum. Oh, du sagst doch. Matthäus 1, gleich am Anfang hat er schon den Stammbaum gezeigt. Das bedeutet nicht, dass der Herr einen Stammbaum hat. Nein, sondern das ist nur ein Beweis, dass der Herr gekommen ist als der Messias. Sonst kann jeder sagen, ich bin der Messias. Wenn du in Schwabenland geboren bist, dann bist du ausgescheit. Ja, da bist du bestimmt kein Messias. Ja, na, der Stammbaum beweist, dass dieser gekommen ist. Wirklich der Messias ist. Aber sonst in seinem Status da als Gott, der hat keinen Stammbaum. Ja. Und hier sehen wir, hat weder einen Anfang der Tage, hast du einen Geburtstag? Jeder hat einen Geburtstag. So. Auch, was steht hier geschrieben? Noch ein Ende des Lebens. Ist vielmehr dem Sohn Gottes gleich und bleibt Priester für immer. Das ist ja wunderbar. Und dieses Priestertum des Herrn war schon von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ist das nicht wunderbar? Nach der Ordnung Melchisedek. Ja, welch ein wunderbarer hoher Priester. Und jetzt in dem neuen Bund, er ersetzt dieser Priesterdienst von Aaron. Und seht aber, wie groß der ist, dem Abraham, der Erzvater, den Zehnten gab von den besten Beutestücken. Lob den Herrn. Wir müssen auch heute die Opfer bringen. Hier deutet es schon an. Und dann redet er nicht nur von Abraham, aber weiter direkt zu Levi. Der Stamm Levi. Was hat Levi zu tun? Mit der Priesterschaft. Und wir haben nicht nur einen hohen Priester, sondern mit diesem hohen Priester haben wir auch eine Priesterschaft. Aaron hat die Söhne. Und Kapitel 2 sagt, ich und die Söhne, die du mir gegeben hast. So, wenn es einen Hohepriester gibt, muss es auch eine Priesterschaft geben. Und das zeigt schon zur Zeit Mose. Das ist so wunderbar und Gottes Wunsch war, dass wir ein Königreich und Priester sein werden. Und das hier sehen wir so klar, da angedeutet natürlich, der Schreiber kann nicht alles schreiben, sonst haben wir nicht nur einen Brief. Nun, das, was wir heute sehen sollen, ist, wie groß und wie wunderbar diese Hohepriester ist. Und dann weiter noch lesen, wir haben keine Zeit, gell? Wir haben nur 2, 3 Versammlungen übrig. Ja? Vers 15. Natürlich, der Herr stammte nicht von Levi, von dem Stamm Judas. Stamm Judas ist bekannt für was? Für Könige. Denn der Herr ist auch der König, ein Priesterkönig. Ja, nicht vergessen, deshalb heißt es König der Gerechtigkeit und des Friedens. Na, nun, und das ist noch viel klarer, wenn ein anderer Priester, Vers 15, aufsteht nach der Weise Melchisedek, welche nicht dazu geworden ist, nach dem Gesetz eines fleischlichen Gebotes. Das ist nicht ausreichend, das ist nur ein Bild. Erinnere, was die Schrift sagt, das Gesetz ist nur ein Schatten von den zukünftigen wahren Dingen. Und wenn das Gesetz nur ein Schatten ist von den zukünftigen Dingen, das heißt, die zukünftige, das kommen wird, wird auch so aussehen wie im Gesetz beschrieben, oder nicht? Wenn ich ein Bild von dir habe, oh, das ist er. Denn ich habe dich noch nicht gesehen. Und eines Tages habe ich dich gesehen. Woher weiß ich, dass du bist? Von dem Bild, oh. Aber das Bild hat nur ein Auge und er hat 2. Und hier sehe ich keine Nase, aber er hat eine Nase. Und hier nur ein Ohr, und zwar linke, und hat nur ein rechtes Ohr. Das kann nicht er sein. Oder er kann nicht dieses Bild sein. Das heißt, das Bild muss genau so wie das, was die Wirklichkeit ist. Das ist wichtig für uns zu sehen. Wir machen eigentlich im Prinzip genau dasselbe, nur haben wir die Wirklichkeit jetzt. Wie zum Beispiel die Opfer, Brandopfer, Speiseopfer, Friedensopfer, mit dem Schwingopfer und Hebopfer, Sündopfer, Übertretungsopfer, sogar auch noch Trankopfer. Alle diese Opfer hat Mose geschrieben, um zu beschreiben, was die wahren Opfer da oben sind, was er gesehen hat. Und wenn Jesus Christus gekommen ist, um die Substanz von all diesen Opfer sein sollte, meinst du, plötzlich gibt es nur ein Opfer jetzt, und das ist das Sündopfer, und gibt es kein Brandopfer mehr. Speiseopfer gibt es auch nicht mehr. Ja, Friedensopfer auch nicht. Und nein, aber weißt, du brauchst das nicht alles zu wiederholen. Du brauchst nur 3. Buch Mose, Kapitel 1-7, 100-mal lesen, damit du es verstehst. Aber als der Herr gekommen ist, ist er die Wirklichkeit von allen diesen Opfern. Er ist nicht gekommen nur als Sündopfer. Aber das Sündopfer wird hier betont, weil das unser Problem ist. Aber um Gottes Willen völlig zu erfüllen, da müssen wir alle diese Opfer sehen und verstehen. Denn der Herr ist die Erfüllung und die Wirklichkeit, die Substanz von alle diese wunderbaren Opfer. Und als Priester heute, du kennst diese Opfer nicht. Wie wirst du denn deinen priesterlichen Dienst ausüben? dann hast du keine Tätigkeit. Dann hast du nur einen Namen, dass du Priester bist, aber du hast nichts zu tun. So, lob den Herrn. Aber hier in Vers 16, was wunderbar ist, dass dieser Priester, der hohe Priester nach der Ordnung Melchisedek, sein Dienst ist nach der Kraft des unzerstörbaren Lebens. Das ist nur wunderbar, weil er schon von Ewigkeit zu Ewigkeit existierte. Er kannte nicht den Tod. Sein Leben, das Leben kannst du Gott denn töten? Natürlich nicht dieses wunderbare Leben. Somit das ewige Leben, was wir heute empfangen haben, ist unzerstörbar. Alles andere kannst du zerstören. Aber das, was unser Herr heute dient zu uns, mit diesem Brot und Wein, was wir gefeiert haben, ja, dieses Leben da ist unzerstörbar. Ja. Und wenn das so ist, du bist gerettet, kann man diese Errettung in dir, was du empfangen hast, zerstören? Denn die Errettung ist nicht nur das, was er am Kreuz gemacht hat, sondern er ist selbst die Errettung. Ja, denn es bezeugt wird hier, du bist ein Priester in Ewigkeit nach der Ordnung Melchisedek, lob den Herrn. Niemand kann das machen. Tiere, Ochsen, Schafe, Ziege, Taube und Weizen und feines Mehl, das ist nur ein Bild. Das vermag nichts zu machen. Ja, das kann uns nicht vollkommen machen. Ja. Oh, Herr Jesus. Ja, und deshalb heißt es, es geschieht nämlich in der Tat, Vers 18, eine Aufhebung des vorigen Gebotes, was alles also nach irdischen Sache geht, weil es schwach und nutzlos war. Und es wird immer hier betont, und das Blut von den Tieren kann unsere Sünden nicht wegwaschen. Aber das wird angerechnet von Gott zur Zeit des alten Bundes auf Christus hin. Und so, als Jesus Christus gestorben ist, gekommen ist am Kreuz, dann hat seine Wirkung rückgängig als vor, wie sagt man, rückwirken, danke, als hin bis zu der Zukunft. Das, was er geschaffen hat, diese wunderbare Errettung, Erlösung, Sühnung, ist rückwirken von Vergangenheit bis in die zukünftige Ewigkeit. Lob den Herrn. Ha, wenn nicht, dann Tiere, das Blut und alle diese Schlachterei, was sie damals gemacht haben, was Gott gesagt hat, sie müssen es machen, ist dann nutzlos. Wie kann das Blut eines Tieres unsere Sünden reinigen? Das ist unmöglich. Aber jetzt der Herr ist gekommen. Ja? Und na, wir werden noch weiter lesen. Und ja, Vers 21 sagte er noch, ja, du bist ein Priester in Ewigkeit, das heißt ewiglich. Vers 23, und jene sind in großer Zahl Priester geworden, weil der Tod sie nicht bleiben ließ. So, wie viele hohe Priester brauchen wir? Nur einen, das ist gut genug. Er lebt für immer. Dieser aber hat, weil er in Ewigkeit bleibt, das unveränderliche Priestertum, lobt den Herrn. Jesus Christus, dasselbe, gestern, heute, und ewiglich. Ja, er ändert sich nicht. Lob den Herrn, so zuverlässig, so wirksam. Ja, und daher heißt es, und Vers 25, siehst du, so viel hat der Schreiber da beschrieben, um uns zu überzeugen, dieser Priester schafft es mit uns. Daher kann er auch aufs Völligste erretten. Niemand kann das machen. Ja, niemand kann das machen. Ja, so gut wie Paulus war, hat ein kurzes Leben. Nachdem er gestorben ist, hört seinen Dienst mindestens als Person auf. Heute kann er dir nicht mehr helfen. Ja, Petrus war gut, viele Männer waren ja auch gut in ihrer Eingrenzen. Aber sie sind nicht mehr da. Ihre Bücher sind nur Bücher. Bücher können uns nicht helfen. Ja, ein bisschen erleuchten, ja. Aber dieser wunderbare Hohepriester da, der lebt für immer. Er braucht niemanden, um ihn zu ersetzen. Oder sein Werk fortzusetzen. Und wer kann das machen? Sowieso niemand war qualifiziert, ihn sein Werk fortzusetzen. Ja, und wir meinen, wir können ihn ersetzen. Das ist so eine Dummheit. Ja. Er kann aufs Völligste erretten, aber wir müssen durch ihn zu Gott vorwärts kommen. Wenn du nicht folgen möchtest und ungehorsam bist, dann hörst du auf. Aber er kann dich bis aufs Völligste bringen, wenn du weiter mit ihm gehst. Wenn du aber aufhörst, du bist nicht bereit voranzugehen, du denkst, mir reicht das schon. Wenn es dir schon so reicht, warum lebst du noch heute auf der Erde? Dann kann Gott dich gleich entrücken. Denn er lebt da, immer da, um für sie einzustehen. Ja. Wir sagen immer zu den Menschen, bete für mich, okay? Ja, Bruder, bete für mich. Du brauchst das nicht dem Herrn zu sagen, weil er steht für dich ein, immer da, egal in welche Situation. Besser sage dem Herrn, Herr, ich brauche jetzt dein Einstehen und bete für mich. Aber selbst das brauchst du nicht zu sagen, weil er macht das automatisch für dich. Er weiß dir alles, er kennt deine Frage und er kennt deine schwierige Situation. Er ist unbegrenzt. Er vermag uns zu helfen in jeder Situation. Und dann Vers 26, guck mal, was für Qualifikation er hatte. Und nachdem wir das lesen und gelesen haben, gehört haben, dann müssen wir solch ein Vertrauen haben und nicht immer zweifeln. Ach, ich bin nicht sicher. Ach, schaffe ich's oder nicht? Oder ach, vielleicht also, ich bin eine Ausnahme. Wir denken immer, dass wir speziell sind, gell? Ja, ich bin ein Spezialfall, weißt? Der arme Herr, der kann mir nicht helfen. Denn ein solcher hoher Priester war uns angemessen, lob den Herrn, war uns angemessen. Nummer eins, der heilig ist. Lob den Herrn. Frei vom Bösen. Ah, Herr Jesus. Wer von uns ist frei vom Bösen? Hände hoch. Von den Sünden abgesondert. Höher als der Himmel geworden. Der nicht wie die hohen Priester damals zur Zeit des Alten Bundes täglich zuerst für die eigene Sünden Opfer darbringen muss und danach für die des Volkes. Das heißt, Aaron ist genauso schwach wie das Volk. Ja. Daher konnte er nicht seinen Dienst vollkommen machen. Warum? Weil er nicht vollkommen ist. Ja, Herr Jesus, denn das hat er ein für alle Mal getan, der Herr, dieser hohe Priester, nach der Ordnung Melchisedek. Er brauchte nur einmal sich selbst opfern. Ein für alle Mal. Nun, manche Leute werden sagen, siehst du, wir brauchen kein Opfer mehr zu bringen, weil der Herr hier ein für alle Mal sich selbst geopfert hat. Als er sich selbst opferte. Nun, das bezieht sich, dass er nicht täglich sterben musste. Ja. Nicht, dass wir ihn nicht täglich jetzt erfahren und nehmen. Wie oft musste der Herr das Blut vergießen? Dann wie kannst du das? Nimmst du sein Blut nicht mehr? Du brauchst sein Blut nicht mehr, oder? Aber woher bekommst du sein Blut? Musst du ihn wieder schlachten? Nein, dass er einmal gestorben ist am Kreuz, das reichte. Aber unsere Erfahrung und Anwendung ist täglich und alle Zeit. Oder sündigst du nicht mehr? Bist du schon als Christ vollkommen? Are you already perfect? But the Bible says you're perfect. This is a big problem here, right? Ein für alle Mal. Das heißt, der Herr, weil er vollkommen war, ohne Sünde, dann braucht er nur ein für alle Mal, ja, zu sterben. Und hier, denn das Gesetz bestellt Menschen zu Hohepriester, die Schwachheit haben. Das ist halt also noch nicht vollkommen zu der Zeit, weil der Herr noch nicht gekommen ist. Die Schwachheit haben, das Wort der Schwur, aber der nach dem Gesetz erfolgte, diesen Sohn, der in Ewigkeit vollendet ist, lobt den Herrn, mit einem Schwur. Das ist im Psalm 110. Der Herr hat geschworen, du bist ein Priester ewiglich, lobt den Herrn. Und jetzt kommt er zur Hauptsache. Das heißt, die Summe von dem, was er sagen möchte, jetzt kommt er zu der Spitze. Er fasst dann alles zusammen. Lass uns mal kurz sehen. Die Hauptsache aber bei dem, wovon wir reden, das heißt nach allem, was er geredet hat, jetzt fasst er jetzt zusammen, was die Hauptsache ist. Wir haben einen solchen hohen Priester, der sich jetzt gesetzt hat zu Rechten des Thrones der Majestät in den Himmel. Es ist auch sehr wichtig zu sehen, wo er gedient hat. Denn jetzt beschreibt der Schreiber, wo der hohe Priester dient. Kannst du dir vorstellen, zur Zeit von Mose, Aaron und seine Söhne, wenn es keine Stiftshütte gibt, kein heiliger Ort und kein Allerheiligste, wo werden sie dienen? Irgendwo. Gott hat gesagt, nicht irgendwo, sondern nach Jerusalem. Und dort ist der Tempel. Und im Tempel müssen sie hineinkommen, aber nicht ohne Opfer. So, dieses ganze Bild müssen wir vor Augen halten. Ja? Und sagte hier in Vers 2, als ein Diener des Heiligtums, Ja, ohne Heiligtum, wo wirst du dann dienen? Ja, wo arbeitest du? Ah, Michael, wo arbeitest du? Bei Bosch. Wenn es kein Bosch gibt, hast du auch keine Arbeit. Wenn Bosch dann zugrunde geht, bankrott, geschlossen, dann hast du keine Arbeit mehr, keinen Dienst mehr. Ich möchte euch sagen, der Tempel, wo Gott wohnt, besonders im Allerheiligsten, dieses Heiligtum ist der Ort, wo der Priester dient. Ja. Ohne den Tempel, ohne Jerusalem und der Tempel des lebendigen Gottes, wo wirst du denn dienen als Priester? Bist du ein Ingenieur ohne Arbeit? Ja. Ja. Und hier, der Priesterdienst ist so gebunden mit einem Heiligtum. Aber damals war der Heiligtum auf der Erde, irdisch. Gebaut mit Menschenhänden. Aber jetzt, er ist ein Diener des Heiligtums, nämlich des wahren Zeltes. Ah, jetzt gibt es etwas, was Wahres ist. Und daher verstehen wir jetzt, was Jesus gesagt hat in Johannes 4. Ja, Gott wartet auf, was? Wahre Anbeter. Und damals war in Jerusalem, aber jetzt kein Jerusalem mehr? Doch. Aber was für ein Jerusalem? In Stuttgart oder in hier? Nein, im Himmel. Ein himmlisches Jerusalem. Weder deutsch noch chinesisch noch amerikanische Zelt. Ja. Jetzt verstehen wir, warum wir so viele Probleme haben. Weil wir etwas Irdisches bauen. Ein Diener des Heiligtums, nämlich des Wahren, Wirkliche, mit der Wirklichkeit, mit Substanz, des Zeltes, das der Herr aufgerichtet hat und, nein, gibt es Ausnahme. Kein Mensch außer uns. Who is building the church in Lagos? Godwin. Huh? Are you sure? But he needs our help. My concept, my suggestion, my methods, my ways, what I like, what I don't like. So who is building the church? Wir sagen, der Herr baut, aber in der Wirklichkeit wir bauen. Wir tun, was wir wollen. Es gefällt mir nicht, weg. Die beiden, das sind rebellische, hören nicht auf mich weg. Obwohl sie auf den Herrn hört, aber sie hören nicht auf mich, so weg. Und du auch, weg. Wer baut die Gemeinde? Wer baut denn diese wahre Stiftshütte? Oh Herr Jesus. Denn jeder hohe Priester wird eingesetzt, ja, um zu predigen, eine Botschaft am Sonntag zu geben und Geld sammeln. Das ist am wichtigsten. Aha, ja. Nein, das ist der wichtigste Dienst in der Priesterschaft. Jeder hohe Priester wird eingesetzt, um Gaben und Opfer darzubringen. Wem? Dem Vater. Deshalb sage ich, wir müssen Mose lesen und klar lesen. Gott hat Mose so deutlich befohlen. Und nicht vergessen, sage Aaron und seine Söhne und dem Volk, sie sollen pünktlich und rechtzeitig, nämlich bei jedem Fest, mir meine Speise bringen. Da sind die Opfer. Die verschiedenen Opfer sind die Speise für Gott. Ja. Herr Jesus, Amen. Darum muss auch dieser, der wahre Hohepriester, auch etwas haben, das er da bringt. Meinst du, der Herr ist ausgenommen? Es ist eine Ausnahme, er braucht gar kein Opfer dem Vater zu bringen. Doch, er muss auch. Er war die wirkliche Opfer aller Art. Und er hat sich als Opfer dem Vater gebracht. Daher sagte er zu Maria, rühre nicht an, ich muss gleich hier zum Vater gehen. Als Erstlingsfrucht in Auferstehung. Und so der Herr, nachdem er aufgestanden ist, ist sofort zum Vater gegangen, als ein Opfer. Denn der Vater muss zuerst die Erstlingsfrucht genießen. Und nachdem er gegangen ist, ist er wieder gekommen am selben Tag. Das ist wichtig. Ja. Wenn er nun auf der Erde wäre, so wäre er nicht einmal Priester. Es ist nicht nötig, weil damals Aaron und der priesterliche Dienst war vorhanden. Weil die Priester schon da waren oder da sind, die nach dem Gesetz die Gaben darbringen. Aber sie, diese Gaben, dienen dem Beispiel und Schatten der himmlischen Dinge. Ja. Seht ihr, das heißt, der Herr muss genau alle diese Gaben entsprechen. Nur ist er jetzt die Wirklichkeit und die Substanz. Ich hoffe, das ist klar und einfach für uns. Ja. Wenn Beispiel und Schatten ist, wenn ich hier stehe und das Licht scheint, dann gibt es einen Schatten. Ja, und ohne mich gibt es keinen Schatten. Der Schatten beweist, dass ich hier bin. Aber ich bin die Wirklichkeit von dem Schatten. Da nun diese Dinge so bereitet sind, sie sind Schatten der himmlischen Dinge, wie Mose Weisung erhielt, als er das Zelt anfertigen sollte, das Zelt, erinnere, der Herr baute dieses wahre Zelt. Aber dieses Zelt, was Mose baut, war eine genauere Kopie. Ein Bild, ein Schatten. Das heißt, wenn wir heute das wahre Zelt kennen möchten, müssen wir Mose lesen. Es darf nichts fehlen. Der Leuchter zum Beispiel darf nicht fehlen. Schaubrote, Licht und auch dieser goldene Räucheraltar darf nicht fehlen. Auch der Altar draußen darf nicht fehlen. Auch alle diese Opfer dürfen nicht fehlen. Und dann das Allerheiligste darf auch nicht fehlen. Und auch die Gnadenthron. Meinst du, es gibt keinen Gnadenthron mehr? Die Bundeslade. Aber wenn wir das, was Mose berichtet hat, keine Lust haben zu lesen, sagt, weg, das Alte Testament. hat nicht mehr mit uns zu tun. Da kann ich dir nicht mehr helfen. Ich möchte auch nicht mit dir diskutieren. Und das lohnt sich nicht. Dann werde ich dir sagen, liest Hebräerbrief. Aber selbst wenn du Hebräerbrief liest, siehst du nichts. Das ist ein Problem, weil du nicht mehr glaubst, Mose nicht mehr glaubst. Dann ist alles hier Bahnhof für dich. Siehe zu. Und warum denn hat der Herr dem Mose so sehr ans Herzen gesprochen? Sagt, seh zu, Mose. Ernsthaft gewarnt, dass du alles nach dem Muster machst, was dir auf dem Berg gezeigt worden ist. Und warum das? Damit wir alle heute, wenn wir die Schrift lesen, wissen, wie der Herr seine Gemeinde bauen möchte. Ach. Weißt du, das ist nicht das erste Mal, worüber wir geredet haben. Ja, es ist nicht das erste Mal. Wie oft müssen wir das wiederholen, bis es hier reinkommt und hier reinkommt? Aber wenn man das Wort verdrehen möchte und nicht mehr annehmen möchte, da kann man auch gar nichts mehr sagen. Ja. Nun aber hat der Herr, der Hohepriester, einen vortrefflicheren Dienst erlangt, wie er auch Mittler eines besseren Bundes ist, der auf besseren Verheißung steht, nämlich die Wirklichkeit. Ja. So, und daher, weil jetzt die Wirklichkeit kommt, muss auch ein neuer Bund da sein. Der alte Bund ist nur vorläufig, temporary, wie sagt man, zeitlich begrenzt, was nötig war. Aber jetzt, da diese Wirklichkeit kommt, eine andere Ordnung der Priesterschaft, der hohen priesterlichen Dienst kommt nach der Ordnung von Melchisedek, da ist es auch notwendig, dass ein neuer Bund da ist. Amen. Denn der alte Bund ist der Buchstabe. Aber der neue Bund ist jetzt der Geist, der Wirklichkeit. Deshalb sagte Petrus, wir bauen ein geistliches Haus. Wir sind die lebendigen Steine, wir bauen ein geistliches Haus. Und somit eine heilige Priesterschaft, wozu? Zu opfern. Tiere, Schafe, Taube. Nein? Das heißt, oh, wir brauchen ja keine Opfer mehr. Lob den Herrn, schon aufgehört. Jemand hat zu jemandem gesagt, wenn ihr opfern wollt, dann wenn schon, denn schon, dann sollen wir Tiere und Schafe bringen zu opfern. Oh, meine Güte, zum Glück brauchen wir das nicht mehr. Aber das heißt nicht, wir brauchen kein Opfer mehr. Unser Opfer heute ist geistliche Substanz. Petrus sagt so deutlich, deutlicher geht es nicht mehr. Wir brauchen genauso die verschiedenen Opfer, wie im dritten Buch Mose geschrieben steht. Nur heute ist es nicht mehr Tiere, sondern unser wunderbarer Herr Jesus selbst als die Wirklichkeit von all diesen Opfern. Aber er muss nur einmal sich geschlachtet werden, sonst musst du Jesus Christus täglich schlachten. Das geht auch nicht. Und das ist es nicht, was es meint hier. Warum sind wir nicht so unvernünftig? Ne? Sondern jetzt genießen wir jeden Tag die Wirklichkeit von Jesus und erfahren wir und müssen die Erfahrung machen, damit wir Jesus Christus zu dem Vater bringen. Denn der Vater verlangt das von uns. Für die wahre Anbetung. Damals die Anbetung war mit Tieren als Opfer. Heute die wahre Anbetung ist mit Jesus Christus als geistliche Opfer. Die Wirklichkeit, die Substanz. Kurt, ist es so schwer zu verstehen? Nein, zum Glück nicht. Ah, zum Glück ist es nicht so schwer. Denn wir sind alle vernünftige Menschen. Es blutet mein Herz, liebe Geschwister. Oh, Herr Jesus, Gella, was können wir sagen? Und was war der Bund heute? Was war der Neubund? Kein Gesetz mehr, ist das wahr? Alter Bund ist nur Gesetz, neues Bund kein Gesetz mehr. Lass uns lesen, was der neue Bund ist. Vers 8, das ist ein Zitat von Jeremia. Irgendwo. Denn er tadelt sie und spricht, siehe, es kommen Tage, spricht der Herr, da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund, den ich mit ihren Vätern gemacht habe an dem Tag, als ich ihre Hand ergriff, um sie aus Ägyptenland herauszuführen. Denn sie sind nicht in meinem Bund geblieben, da konnten sie nicht halten. So habe ich mich auch nicht um sie gekümmert, spricht der Herr. Das heißt, der Herr hat sie aufgegeben. Somit auch den alten Bund. Nun, was ist der neue Bund? Denn das ist der Bund, den ich machen will mit dem Haus Israel nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich will keine Gesetze mehr ihnen geben. Das ist doch gut. Wir brauchen kein Gesetz mehr. Was sagt deinem Bund doch? Was sagt dein Bund doch? Ich will meine Gesetze in ihren Sinn geben und auf ihre Herzen will ich sie schreiben und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein in der Wirklichkeit. Jetzt ist das Gesetz nicht mehr äußerlich, sondern inwendig. Und nicht nur inwendig, der Herr hat in Matthäus 5 gesagt, sogar der Standard ist erhöht. Und Paulus sagt, das Schreiben ist in unser Herz hinein, nicht mit Tinten, sondern mit was? Mit dem Heiligen Geist. Warum mit dem Heiligen Geist? Weil der Heilige Geist ist lebendig. Und der Geist ist der Herr selbst. Und das ist sein Leben. Und wenn er mit seinem Leben in dir schreibt, du bekommst nicht nur Vorschriften, was du machen sollst, sondern das Leben stärkt dich und hilft dir und macht dich zu einer Person, die nach dem Gesetz Gottes lebt. Wie Hesekiel gesagt hat. Oder irgendwo. Vernünftig müssen wir alle sein. Es ist gefährlich, nur ein halbes Wissen, ein bisschen zu wissen. Und dann, selbst wenn du Theologiestudium da absolviert hast, das spielt keine Rolle. Waren sie nicht alle Schriftgelehrte vorher? Ja, Herr. Und keinesfalls wird jemand seinen Mitbürgern lehren, noch jemand seinem Bruder sagen, erkenne den Herrn, denn sie werden mich alle erkennen. Nicht nur durch äußere Lehre, sondern durch das innere Gesetz des Lebens. Ja, wenn es nur um Wissen und Erkenntnis geht, dann brauchen wir Lehre. Aber um den lebendigen Gott zu kennen, brauchst du das innere Schreiben. vom Kleinen an bis zum Großen unter ihnen. Und ich werde gegen ihre Ungerechtigkeiten gnädig sein, weil der Herr schon alles bezahlt hat, und ihre Sünden will ich gewiss nicht mehr gedenken. Du denkst immer noch an deine Sünde, aber Gott nicht mehr. Und warum wirst du immer an deine Sünde Gewissen machen, wenn Gott nicht mehr gedenkt? Aber das bedeutet nicht, okay, ich darf sündigen. Nein, wir müssen den Herrn nehmen als unsere Sünde und Übertretungsopfer, sein Blut nehmen, uns zu reinigen. Dann ist die Errettung da vollkommen und mach dich völlig rein. Indem er sagt, einen neuen Bund hat er den ersten alt gemacht, und was alt ist und überlebt ist, das ist dem Verschwinden nahe. Auch unsere alte Erfahrung muss verschwinden. Haha. Oder wirst du festhalten und nicht gerne vorangehen? Für dich, die Gemeinde ist immer nur ein Ort, eine Gemeinde, dann bin ich schon Gemeinde. Der Herr sagt, nicht von Menschenhänden gebaut. Es ist himmlisch, wenn du sagst, du bist die Gemeinde, aber es ist eine irdische, von Menschen gebaute Gemeinde. Das ist nützt nicht. So, es ist wieder Mittagszeit. Lobe den Herrn. Wir haben noch heute Nachmittag, Abend und morgen. Gell? Amen. Lass uns beten.